herzlich willkommen zum Podcast Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise durchs Leben.
In vielfältigen Gesprächen mit inspirierenden Gästen gehen wir, Momo
und Tim,
der Frage nach:
Wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away.
Hallo da draußen und ganz herzlich willkommen zu Unter Freunden. Heute geht's um soziale Bewegungen und wie sie erfolgreich sein können. Und ich freue mich sehr, einen alten Weggefährten heute bei mir zu haben zum Interview, und das ist der Alexander Repening. Hi Alex.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön, dass du da bist und die Zeit findest in deinem busy Schedule. Zumal jetzt noch als frisch gewordener Vater, dass wahrscheinlich noch mehr Termine und Enge dazugekommen. Lieber Alex, du bist Bildungsreferent, Aktivist, Buchautor, du arbeitest an der Sciences Po Uni in Paris, du hast mit vielen verschiedensten Institutionen, Albert Einstein Institution, mit NOFACT, mit verschiedensten Gruppen und Organisationen zu tun. Ich kenne dich vor allem eigentlich aus gemeinsamen Engagementzeiten. Du bist ehemaliger Freiwilliger von uns. Wir haben zusammen, ich weiß gar nicht, ob wir jemals Seminare zusammengegeben haben, aber wir waren zusammen engagiert hier bei den Freunden. Ja. Und wir waren mal Nachbarn in Berlin.
Ja, stimmt. Ja.
Ich kenne dich auch von WG-Partys von vor, keine Ahnung, 10 Jahren.
Ja.
Und jetzt sehen wir uns hier wieder. Was müssen die da draußen noch wissen über dich?
Also ich denke, die wichtigsten Punkte hast du schon genannt. Ein zentrales Thema für mich in diesen Organisationen, die du genannt hast, immer Bildung und auch, also wie kann die akademische Welt mit der aktivistischen Welt verknüpft werden. Also es geht häufig darum, was in dem einen Bereich vielleicht an Erkenntnissen gefunden wurde, also in der Welt der Wissenschaft, der Akademie, wie kann das für soziale Bewegungen fruchtbar gemacht werden und auch umgekehrt? Das ist eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt hat und weiterhin beschäftigt.
Und du machst das selbstständig, ne? Also du bist
genau
Freelancer.
Ja.
Und kriegst dann, wer kommt denn eigentlich so auf dich zu und fragt dich Sachen?
Das ist ganz unterschiedlich. Meine Erfahrung ist, und das also war auch schon zu Zeiten der Freunde so, also ich habe irgendwie angefangen, Seminare zu teamen, und daraus sind dann irgendwie neue Ideen entstanden, was man noch machen könnte, auch was für ein Engagement-Kolleg man noch organisieren könnte oder für ein inhaltliches Wochenende organisieren könnte. Und dadurch habe ich dann neue Leute kennengelernt, dadurch sind neue Ideen entstanden, und so ist es im Grunde immer weitergegangen. Also wer kommt da auf mich zu? Also jetzt in dem Fall, du hast die Albert Einstein Institution erwähnt. Das ist eine Organisation, die in den USA sitzt, in Boston, und sich eben mit strategischem Widerstand oder strategischen gewaltfreien Bewegungen beschäftigt. Und die haben den Right Livelihood Award gewonnen, also den sogenannten alternativen Nobelpreis. Und ich hatte bei dieser Organisation ein paar Jahre gearbeitet, habe zusammen mit dieser Organisation in den USA ein Programm für Aktivistinnen entwickelt. Und jetzt, und dann habe ich sozusagen nach meiner Arbeit für die Right Livelihood Foundation weitergemacht für diese Organisation mit diesem Programm. Und daraus habe ich jetzt irgendwie Erfahrung in dem Bereich. Und dann habe ich noch einen zweiten Master hier in Sciences Po, in Paris an der Sciences Po gemacht. Und dann ist ein Professor auf mich zugekommen und hat gesagt, hast du Erfahrung in dem Bereich? Ich will gerade was in der Richtung, eine Bildungsplattform aufbauen. Hast du nicht Lust, da mitzuarbeiten? Also es kam immer so aus dem Engagement heraus im Grunde. Also teilweise aus einem professionellen Kontext und teilweise aber eben auch aus dem, was ich über das Professionelle hinaus gemacht habe. Und ja, so, ich könnte noch einige weitere Anekdoten dazu erzählen, aber sozusagen im Prinzip kommt es immer aus dem Engagement heraus selbst.
Mich würde ja noch mal interessieren, wir reden ja über soziales und politisches Engagement auch heute. Ja. Wie hat das bei dir eigentlich angefangen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich wusste irgendwie schon in der Schulzeit, als ich so 14, 15 war, dass ich keinen Wehrdienst machen will. Also ich gehöre zu einer der letzten Generationen, die noch sozusagen verpflichtenden Militärdienst hätten machen müssen. Und mir war klar, dass das für mich nicht in Frage kommt. Und ich habe dann in meinen Birkenstock-Sandalen und meinem Friedenstaube, mit meiner Friedenstaube bin ich hin zur Verweigerung, also zur Musterung gegangen und habe gesagt, ich will verweigern. Und ich wusste aber schon, dass ich irgendwie ein Jahr im Ausland machen will, so stattdessen. Also das war mir irgendwie schon klar, dass das möglich ist. Und ich habe dann ja eben diesen Freiwilligendienst als Möglichkeit gefunden. Und ja, da hat das so angefangen, würde ich sagen, dass mir klar war, ich will meine Zeit für etwas Soziales einsetzen. Während der Schulzeit selbst war ich wenig politisch aktiv, sondern eher so im Schülerlehrerrat oder also es ging dann eher so um schulinterne Themen, und weniger als jetzt um gesellschaftspolitische. Und dieses Jahr in Peru hat mich sehr politisiert auf einer gewissen Ebene. Also so viel, ja, viele Fragen, die mich, glaube ich, heute noch beschäftigen, sind in dieser Zeit entstanden oder durch dieses Jahr. Und ja, und das trägt auf die eine oder andere Weise noch bis heute.
Es ist so witzig, Alex. Wir haben, glaube ich, einfach so ein paar Parallelen in unserer Biografie. Ich bin zwar nicht mit Birkenstocklatschen zur Musterung, aber wahrscheinlich hatte ich damals Springerstiefel und eine Lederjacke an oder so und lange Dreadlocks. Oh Gott, das war noch so eine andere Zeit. Und sie haben versucht, mich als für eine Offizierslaufbahn zu gewinnen. Das weiß ich noch. Ich dachte so, echt jetzt?
Ja. Ja, ich war schwer enttäuscht, dass sie mich überhaupt die Musterung noch gemacht haben, weil ich kam mit meiner ausgedruckten Verweigerung zum Empfang und hatte eben dieses T-Shirt mit dieser weißen Friedenstaube an und dachte, okay, es reicht vielleicht, aber musste ich dann doch noch alle Tests machen.
Ja. Ich kenne bei dir inhaltlich eigentlich vor allem das Thema Klima. Ja. Also mit Klimakrise, dass du so im Mittelpunkt steht.
Ja.
Gibt es, also ist, das ist schon so dein Schwerpunktthema, ne?
Jein. Also ich habe mich über viele Jahre damit schwerpunktmäßig beschäftigt. Ich kam oder komme aber eigentlich eher aus so Fragen der internationalen Solidarität, also Fragen von Nord-Süd, Ungerechtigkeiten im globalen Süden, die wir hier im Norden verursacht haben. Also so Dinge, so Fairtrade-Sachen haben mich am Anfang interessiert, also nach dieser Zeit in Peru vor allen Dingen, so globales Lernen, also diese Fragen waren im Vordergrund und auch Fragen von Geflüchteten in Deutschland, Migration. Das sind so Dinge, die mich beschäftigt haben. Und über die Beschäftigung mit den, sagen wir mal, den großen Fragen unserer Zeit ist die Klimakrise so als Fluchtpunkt irgendwie hat sich herauskristallisiert. Mhm. Und das war eben in dieser Zeit, als ich angefangen habe bei der Right Livelihood Foundation zu arbeiten. Erst habe ich da ein Praktikum gemacht und die Idee von diesem Preis ist eben praktische Lösungen auszuzeichnen, die großen Fragen unserer Zeit adressieren. Und das sind häufig Einzelpersonen, manchmal auch Organisationen oder Menschengruppen. Und die sind in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig, also Menschenrechte, Demokratie, Friedensbewegung, Ökologie, you name it, verschiedenste Menschenrechte. Und ein gemeinsamer Nenner war irgendwie, also es war irgendwie klar, die Klimakrise, das hat sich so rausgestellt, verschlimmert all diese Krisen, also die wirtschaftlichen Finanzkrisen. Ich war da 2016, glaube ich, das erste Mal. Da waren sozusagen die Nachfolge von der Ökonomie und der Finanzkrise noch recht präsent, aber auch der Rechtsruck, nachdem so viele Menschen nach Deutschland gekommen waren, 2015. Also irgendwie, ne, die ökologischen Fragen waren auch da schon präsent. Aber es war beim genaueren Hinsehen irgendwie klar, dass die Klimakrise das, all das, was wir schon sehen, exponentiell verschlimmern würde oder wird. Und deswegen kam dieser Fokus auf die Klimakrise, der dann zusammen mit sozusagen der Bewegung Fridays for Future auch extrem große mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit bekommen hat, der sie zu dem Zeitpunkt aber nicht unbedingt hatte. Also ich war bei Ende Gelände, habe bei ein paar dieser Aktionen mitgemacht und dann auch bei einige von Extinction Rebellion mich wegtragen lassen und sowas. Also diese Dinge hatte ich gemacht, sozusagen bevor das zum Nummer 1 Thema wurde. Und habe dann aber nach ein paar Jahren, bin ich sozusagen zunehmend frustriert, auch mit der, sagen wir mal, der Schwerpunktsetzung der Klimabewegung, wie wir sie kennen, in Deutschland kennen, vor allen Dingen, bin ich und habe deswegen war recht wenig engagiert selbst in der deutschen Klimabewegung, auch weil ich dann nicht mehr in Deutschland gelebt habe, aber mache oder arbeite eben viel mit Klimaaktivistinnen oder Klimagerechtigkeitsaktivistinnen auf verschiedenen Kontinenten. Also über meine Arbeit habe ich viel damit zu tun.
Was hat dich da frustriert?
Also es gibt verschiedene Punkte. Für mich ist das eine so, der Klimafokus lässt so soziale Fragestellungen schnell aus dem Blick geraten. Und für mich war, ich kam eben von diesen sozialen Fragestellungen, von Fragen von Gerechtigkeit und so. Und mir aus dieser Fragestellung bin ich bei Klima gelandet und habe dann aber immer wieder gemerkt, dass für viele, die dann eher so aus der ökologischen, aus der Umweltbewegung kamen, es war sozusagen irgendwie CO2 das zentrale Thema und nicht Menschen. So, und es ging irgendwie dann in vielen Diskussionen irgendwie um darum, wie können wir CO2 einsparen. Und es hat viele Menschen in der Bewegung und auch Forderungen der Bewegung ein bisschen blind dafür gemacht, dass eben die vorgeschlagenen Programme oder ja die Politiken schlechte Auswirkungen haben für Menschen, zwar nicht in Deutschland, aber an anderen Orten auf der Welt. Und ja, also daher rührt sozusagen meine Frustration, dass so ein bisschen okay, das ist halt ein notwendiges Übel oder das ist irgendwie ein Kollateralschaden. Also das sind jetzt meine Worte, aber das war so ein bisschen die Haltung dahinter. Sagen, okay, es ist so dringend, dass wir jetzt diese Einsparung machen müssen, dass eigentlich egal ist, wo sie herkommen. Oder dass, ne, wir müssen jetzt irgendwie großflächig aufforsten, um CO2-Senken zu schaffen. Ne? Also Wälder, die dann irgendwie CO2 aus der Luft ziehen, das ist so der Gedanke. Aber sich sozusagen konkret in der Praxis anzugucken, was das heißt, also, ne, also wie, wo diese Wälder dann gepflanzt werden, wer in den Gebieten gelebt hat vorher, die dann teilweise irgendwie von den Gebieten vertrieben werden, damit da dann großflächige Waldprojekte von westlichen Organisationen, die damit auch noch Milliarden oder Millionen scheffeln, was für ein System unterstütze ich damit? Das sind so Fragen, die mir nicht, sagen wir mal, gewichtig genug in die Forderung eingeflossen sind. Und also dann geht es auch konkret darum, so wie, ne, so CO2-Märkte, also diese ganze Zertifikatehandel und so, der sein Unwesen treibt und auch damals schon mehr Schaden angerichtet hat, als er Probleme löst. Und da gab es so ein bisschen so, ja, es ist ja besser als, es ist ja, wir unterstützen lieber das, als irgendwie gar nichts zu erreichen. Und dann sage, okay, aber wenn das Ziel selbst schon sozusagen problematisch ist oder hinkt, also dann kann ich mich nicht damit verbinden. So. Mhm. Und nicht aus einem Purismus, so natürlich muss man in politischen Prozessen auch Kompromisse machen. Aber wenn sozusagen die Forderung, mit der eine Bewegung antritt, so große blinde Flecken hat, dann genau, war das irgendwie für mich schwer, da mich voll mit ganzer Kraft hinterzustellen. So. Ja.
Das heißt, könnte man sagen, bei dir geht es eigentlich um die Verbindung von Fragen zu Klima, zu sozialen Fragen, zu globalen Gerechtigkeitsthemen, also eigentlich um einen, ja, wie soll ich sagen, umfassenderen Blick auf die Probleme der Zeit.
Ja, absolut. Und das war das, was mich zur Klimakrise gebracht hat, als ein zentrales Thema. Aber das war das dann auch, was mich teilweise wieder davon entfremdet hat, von der Ausprägung der Klimabewegung, wie wir sie vor allen Dingen in Deutschland gesehen haben.
Ja. Ich fand es spannend, ich habe nochmal dieses Buch, du hast mit Luisa Neubauer zusammen dieses Buch geschrieben vom Ende der Klimakrise. Ich habe das jetzt in Vorbereitung auf unser Interview nochmal so quer gelesen. Mhm. Und als ich die Einleitung gelesen habe, da dachte ich, das gibt's doch überhaupt nicht. Da beschreibt ihr eigentlich gerade eine Situation in der Welt und die passt ziemlich genau zu, oder es gibt sehr große Parallelen zu jetzt gerade. Also als ihr es geschrieben habt, wurde gerade Trump in die erste Amtszeit gewählt und das beschreibt ihr so. Jetzt ist gerade die zweite Amtszeit, also wir nehmen das jetzt hier gerade Anfang März auf, das Interview.
Ja.
Ihr beschreibt, redet vom Rechtsruck und dann natürlich über die sozusagen, darum geht es ja zentral in dem Buch, um einfach die Klimakrise.
Ja.
Und ich habe das gelesen und dachte, das gibt's doch nicht. Es ist ja jetzt schon, weiß ich nicht, 8 Jahre her oder was, dass ihr es geschrieben habt, ne?
Ja, 6, glaube ich.
6 Jahre?
Ja.
Und das ist wie eine verschärfte Version von damals, würde ich es jetzt beschreiben.
Ja, also leider haben sich viele dieser Trends über die Zeit nicht aufgelöst, sondern verschlimmert. Mit der zweiten Amtszeit von Trump ist mein Eindruck, dass es schon einige qualitative Unterschiede gibt. Also das ist nochmal wesentlich größer sind die Dimensionen der Veränderung, die wir jetzt sehen, in harten, berauschender Geschwindigkeit. Und auch der Rechtsruck, der damals sich eben vor allen Dingen auf so einer diskursiven Ebene vollzogen hat, ne, und der dann natürlich reale Konsequenz für viele Leute hatte, der ist jetzt eben tief gesellschaftlich verankert, ne, in Form von fast 21% der AfD im Bundestag und so. Mhm. Also, ne, ich stimme dir absolut zu. Es fühlt sich trotzdem sehr anders für mich an. Ich glaube, das hat natürlich damit zu tun, dass ich mich selber auch weiterentwickelt habe. Aber auch, dass in meiner Wahrnehmung auch sich die Welt weiterentwickelt hat. So.
Oh, da bin ich jetzt neugierig. Erzähl mal mehr. Was ist anders?
Ja, also ich glaube, also für mich sind diese Dimensionen andere. Es fühlt sich viel realer an. Also die Gefahren, die damals eben sich abgezeichnet haben. Also es waren sozusagen Trendverschiebungen oder diskursive Verschiebungen. Ne? Also was durfte gesagt werden? Was konnte gemacht werden auf Ebene von irgendeinem politischen Diskurs oder überhaupt bestimmte Vorschläge zu machen? Und jetzt sehen wir, wie diese Politiken, die erstmal auf einer sprachlichen und diskursiven Ebene stattgefunden haben in dieser Zeit, also wie sie einfach jetzt ganz konkret die politische Realität sind und werden und Wahlen gewinnen und so weiter. Und also ich lebe in Frankreich, bin also sozusagen selbst als Deutscher hier. Meine Frau ist Argentinierin, wir beide sind sozusagen nicht in Frankreich, haben keinen französischen Pass und das hat konkret in der Diskussion, die jetzt hier auf parlamentarischer Ebene geführt wird, falls Marine Le Pen die nächste Präsidentin wird, was gar nicht so unrealistisch ist, hat das ganz konkrete Konsequenzen für unsere Tochter. Also wie wir überlegen, okay, was ist, wenn das so ungemütlich hier wird für uns, dass wir überlegen, doch aus Frankreich wegzugehen, obwohl wir natürlich die Letzten sind, die sie rausschmeißen würden, weil wir irgendwie weiß sind und weil wir zur Uni gegangen sind und so weiter. Mhm. Aber trotzdem sind es reale Überlegungen, die sich damals, also die sich sozusagen, wenn ich mich in das die Zeit zurückversetzen würde, über die wir gerade gesprochen haben, hätten sich die nicht realistisch, also wie ernsthafte Überlegungen angefühlt, glaube ich. So. Und aber so für quasi dem Faschismus Tag für Tag zusehen zu können, wie er um sich greift, ne? Also das fühlt sich für mich neu an. Das ist anders. Und es fühlt sich wesentlich näher an und wesentlich ja, realer sozusagen, als es noch damals für mich war.
Mhm. Puh, das ist, oh, ist, ich merke immer gleich, also nicht nur eine Schwere, sondern also viel, ne, eine Bedrückung, auch eine Angst.
Ja.
Ich erlebe viel in meinem Umfeld gerade auch eine Ohnmacht, also dass viele Menschen ohnmächtig werden, sich ins Private zurückziehen, eigentlich in so einem, ja, multiplen Krisen vielleicht auch eine logische Konsequenz anfangen, sich zu schützen, ihr direktes Umfeld zu schützen und sich ein Stück weit auch zurückziehen aus politischen Gesprächen, aus gesellschaftlichem Engagement.
Ja.
Wie schaffst du es gerade, in diesen multiplen Krisen aktiv zu bleiben?
Das ist eine gute Frage. Ich habe auf jeden Fall auch Momente der Lähmung. Das hat vor allen Dingen mit so täglichem Nachrichtenkonsum zu tun und ich muss für mich selber immer wieder so das so regulieren, so wie viel nehme ich davon eigentlich auf. Aber einerseits ist es wichtig, irgendwie informiert zu bleiben und gleichzeitig merke ich, ich kann auch nur so viel irgendwie verdauen und für mich in Praxis umsetzen oder irgendwie ja nicht mich davon einfach lähmen lassen. Und also das ist ein Weg für mich, zu gucken, okay, wie viel kann ich verkraften, so. Ein anderes ist irgendwie in Kontakt mit den Menschen zu bleiben, irgendwie also den menschlichen Kontakt zu suchen und mich nicht damit zu isolieren, mit diesen Sorgen. Ich habe auch das Glück, in einer Beziehung zu sein, wo wir über all diese Dinge sehr intensiv auch sprechen und sprechen können. Also ich habe sozusagen sehr, sehr nah dran, auch eine Partnerin, die sehr aktiv auch in der Bewegung ist. Und also es sind irgendwie so die menschlichen Kontakte für mich, die mir dann Kraft geben und schon auch so die Geschichten des Gelingens weiterhin gezielt aufzusuchen. Also einer der Gründe, warum ich damals bei der Right Livelihood Foundation gelandet bin, war schon mein großes Interesse daran, die Beispiele kennenzulernen, denen es gelingt, häufig entgegen extremer Widerstände in extrem gefährlichen oder widrigen Umständen eben erfolgreich zu sein. Also erfolgreich, das heißt, Menschen zu organisieren, vielleicht eine Uranmine oder eine Kohlemine zu verhindern oder Gerichtsprozess für das Recht auf gesunde Ernährung durchzufechten und zu gewinnen. Also ne, das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Aber diese Geschichten und das Kennenlernen von den Menschen hat mir natürlich, also auch, glaube ich, auf viele Jahre hin Kraft gegeben, zu wissen, dass es Menschen, die noch in viel, viel widrigeren Umständen als ich sind, die Kraft in sich oder in Kontakt mit anderen Menschen gefunden haben. Und es ist fast wie so, okay, ich kann mir das, wenn die das können, dann kann ich das auch. So, ne? Oder dann muss ich es auch können. Also, oder ne, dann gibt es eigentlich keine Ausrede. So.
Ja. Gibt es da Beispiele, die du erzählen kannst? Also auch um uns so ein bisschen vielleicht was vor Augen zu führen, wie Alternativen möglich sind?
Ja, klar, gerne. Also eine Person, die mich sehr berührt hat und auch immer wieder, wenn ich ihn habe sprechen hören, also irgendwie einen Vortrag oder einen Beitrag habe sagen hören, ist Colin Gonsalves. Das ist ein Menschenrechtsanwalt, der in Indien aktiv ist und der eigentlich so aus der Bewegung kam, die Slums, die platt gemacht werden sollten von Bulldozern, also sozusagen zu verteidigen. Und dann aber über den Weg des Rechts gesagt hat, okay, der ein wirksamer Mechanismus ist eben, vor Gericht zu ziehen. Und er hat eben immer wieder Fälle vor Gericht gebracht. Und der berühmteste war eben dieser Right-to-Food-Case, der vor dem höchsten Gericht in Indien sozusagen das Recht auf Nahrung verankert hat. Also das hat dann quasi Verfassungsrang, dann muss die Regierung das umsetzen. Das ist ein bisschen ein anderes Rechtssystem in Indien. Und damit haben quasi mit diesem Fall 300 bis 400 Millionen Menschen das Anrecht darauf bekommen, Nahrung zu erhalten. Und ne, also das, dann musste die Regierung riesige Programme aufsetzen, um sozusagen Nahrung zur Verfügung zu stellen. Also kann man dann wahrscheinlich wieder kritisieren, wie sie das gemacht haben, aber erstmal sozusagen auf der Ebene des Rechts. Und ihn zu erleben, wie unglaublich bescheiden er ist und mit wie viel Empathie trotz seiner, das sind so Menschen, die hören nie auf zu arbeiten, ne? Die machen das aus vollster Überzeugung, auf großes eigenes Risiko hin, ich habe jetzt länger keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt, aber haben uns einfach extreme Sorgen gemacht, weil er so ein recht prominenter Verfechter von Menschenrechten unter einer Modi-Regierung ist und also sozusagen auf Gefahr von Leib und Leben nicht das Land verlassen wollte, weil er die Menschen, denen er sich verpflichtet fühlt, in seiner Arbeit nicht im Stich lassen will. Also das war jemand, der mich sehr berührt hat in seiner Arbeit, und das war eben eine meiner ersten Aufgaben, war ihn zu begleiten, als er den Preis bekommen hat. Also ich bin dann 10 Tage mit ihm quasi durch Europa gereist und habe an alle möglichen Pressetermine und so mit ihm besucht. Und dadurch habe ich, glaube ich, auch sehr intensiv Kontakt mit ihm, zumindest für ein paar Tage gehabt. So, das ist ein Beispiel. Und gibt es, ich könnte jetzt viele solcher Geschichten erzählen, aber Colin Gonzalez.
Erzähl noch eine. Ja, noch eine.
Eine andere Person, die ich immer wahnsinnig inspirierend fand, ist Yetne Bersh Negusi. Die ist in Äthiopien als Kind aufgrund eines Unfalls erblindet und hat sich dann aber aufgrund einer sie ist einmal unfassbar intelligent, aber auch so mit so einer Freude und ein Durchhaltvermögen und einem Willen, Dinge zu erreichen, hat sie halt erst als eine der wenigen Mädchen in ihrer Schule den Abschluss gemacht, ist dann als eine der ersten Frauen, hat angefangen, Jura zu studieren in Addis Abeba, und hat irgendwie so, glaube ich, über diese Erfahrung des Ausgegrenztseins dann irgendwie eine Kraft für sich gefunden, und hat die Mädchen an ihrer Schule erst organisiert und so Girls Leadership Club gegründet und so. Und ist dann eben ist ja eine der prominentesten Verfechterinnen der Rechte von Menschen mit Behinderung gewesen, aber eben immer auch zusammen mit feministischen Fragen, Fragen zu Frauenrechten, und also aus einer sozusagen multiperspektivischen Frage von Recht und aber auch Empowerment in ihrem Kontext, und hat es auf vielfältige Weise immer wieder geschafft, sozusagen auf kreative Wege anderen einen ähnlichen Weg zu ermöglichen, und ist dann unter sozusagen der ganzen Krise, die wir in Äthiopien gesehen haben, dann hat sie auch das Land verlassen, weil es zu heikel wurde für sie, weil sie zu dem Zeitpunkt dann eben eine prominente Figur schon war, und und trotz dieser ganzen Momente, wenn ich dann mit ihr in Kontakt war, so zu merken, mit welcher Freude und Energie sie trotzdem weitermacht, obwohl sie eben gerade das Land mit ihrem Mann und ihren Kindern verlassen musste, weil es zu gefährlich für sie wurde. Ja, also das sind so Beispiele, die mir dann einfallen und die mir natürlich Kraft geben, wenn ich so anschaue, welche Welt wir vielleicht zusteuern gerade.
Ah, ich merke gleich, wie sich wieder was weitet bei mir.
Ja, ja.
Also wie so, oh, Gott sei Dank, so einen Moment gibt, ne, das, weil das ja was Erschlagendes hat gerade. Und dann nicht in irgendwas Flüchtendes zu gehen oder in irgendeinen Positivismus, sondern sich das anzugucken, was wirklich eine Kraft hat und Hoffnung und daraus was zu tanken, um weitermachen zu können. Mich würde ja noch interessieren, wo merkst du denn, wenn du erfolgreich bist? Also was bedeutet quasi erfolgreich sein für dich?
Das ist eine gute Frage. Ich habe da, glaube ich, noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Es ist also für mich sind das Momente der Selbstwirksamkeit. Also ich glaube, an zu etwas beigetragen zu haben, dessen Resultate ich irgendwie für positiv halte. Also ne, irgendwie, ich habe auch bei der Berufswahl immer wieder gemerkt, also wenn ich so ne, nach Jobs gesucht habe, ich passe irgendwie nicht so richtig in diese Profile rein. Ich kann mich da irgendwie nicht reinprojizieren und auch deswegen bin ich jetzt ne, selbstständig, weil ich irgendwie immer mir selber die Projekte entweder suche oder ja, sie mich finden. So. Und ich glaube, darin ist so ein bisschen, also ein Teil der Antwort ist, dass ich ja, mir Projekte suche, von deren Wirksamkeit ich irgendwie überzeugt bin. Also, und das muss dann es müssen dann keine Riesenveränderungen sein, die ich sehe, sondern eher zu wissen, okay, geht in die richtige Richtung. Also ich trage zu etwas bei, deren Werte ich in dieser Welt erhalten möchte oder verteidigen möchte oder ausweiten möchte. Also woran merke ich, dass ich erfolgreich bin oder wie definiere ich für mich Erfolg? Es ist was sehr Subjektives, glaube ich.
Oder wo hast du es gemerkt auch, ne? Gab es vielleicht sozusagen, gab es Erlebnisse oder bestimmte Ziele, die du erreicht hast?
Ja, also es gibt natürlich so Momente wie jetzt im Nachklang des Buches, also wir haben dieses Buch veröffentlicht, das war so 2019, so zeitgleich zum Höhepunkt der Klimabewegung, also der Fridays for Future Bewegung, vor allen Dingen in Deutschland. Und so Rückmeldungen von Leuten, die dann gesagt haben, dass sie das irgendwie berührt hat oder dass ihnen das Hoffnung gegeben hat für ihre eigene Praxis. So, das sind natürlich Momente, wo ich, okay, das gibt mir dann Kraft oder habe ich vielleicht Menschen mit erreicht, mit etwas, was wir geschrieben haben. Ich habe auch eben viel in Bildungskontexten gearbeitet und da sind das dann Rückmeldungen von Teilnehmenden, also dass Menschen mir mitteilen, irgendwie, dass sie eine neue Erkenntnis gewonnen haben oder so. Und das sind dann, also das würde ich dann für mich in dem Bildungskontext als Erfolg verbuchen, ne? Obwohl natürlich Bildung immer sehr langfristig angelegt ist.
Ja.
Und ich glaube, also ein Grund, warum es schwer für mich ist, das zu beantworten oder es mir schwerfällt, ist, dass ich sehr perfektionistisch in den Sachen bin und irgendwie selber immer das Gefühl habe, ich hätte es besser machen können. und vielleicht ist, also ein weiterer Indikator ist für mich, wenn Leute, die ich sehr schätze oder die ich vielleicht sogar bewundere, mir zutrauen, mit ihnen zusammenzuarbeiten oder mir Aufgaben geben, also jetzt eine Aufgabe, die ich im letzten halben Jahr sehr intensiv gemacht habe, ist eben so eine Plattform mit aufzubauen für Aktivistinnen so zu Digital Learning. Also es ging im Grunde darum, so die Fragen
digitales Lernen.
Ja, genau, digitales Lernen. Also die Frage von Bewegungsaufbau, von Geschichten erzählen von digitaler Sicherheit, also wie bewege ich mich mit digitalen Werkzeugen so, dass ich jetzt also nicht einfach abgehört werden kann oder so, also vor allen Dingen in so repressiven Kontexten, das ist ja eine Gefahr. Und all diese Inhalte, wie können wir die digital so aufbereiten, dass Menschen, die eben jetzt nicht reisen können, um an irgendeinem Workshop teilzunehmen, da trotzdem das für sich in ihrem eigenen Tempo lernen können. Und das, genau, das war eben ein Professor an der Uni, wo ich studiert habe, der mich gefragt hat, ob ich das mit ihm zusammen machen würde. Und dann haben wir zu zweit innerhalb von 6 Monaten diese Plattform aus dem Boden gestampft quasi. Wow. Das war sehr intensiv, aber es war eben, also das ist, würde ich auf jeden Fall als Erfolg verbuchen, sozusagen, wenn ich jetzt auf deine Frage antworte.
Das Spannende finde ich ja immer wieder, wenn ich auf soziale Bewegungen schaue, ich bin ja auch viel aktiv, dass der soziale Bewegung eigentlich strukturelle Fragen stellen.
Ja.
Also Strukturen verändern wollen und dafür einen langen Weg wählen. Mhm. Oftmals zumindest, ne? Also ich komme jetzt auch aus einem gewaltfreien Kontext. Und gerade da, das sind ja oft einfach langwierige Prozesse, wo man viel Durchhaltevermögen braucht.
Ja.
Wahrscheinlich kennst du das auch.
Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Ja.
Dass es braucht. Wie bleibst du bei der Stange? Wie schaffst du das sozusagen da drin? Also sozusagen die Kraft auch immer wieder zu holen.
Also ein Teil der Antwort ist, dass ich irgendwann eine Entscheidung getroffen habe. Also das war wirklich so, also mit Blick auf, also ne, so berufliche Wahl und so, also gemerkt habe, okay, das, was für mich wichtig ist, ist zu etwas beizutragen, wo ich ganz hinterstehen kann. Und das hat dann, je mehr ich darüber nachgedacht habe, auch eine ganze Reihe von Tätigkeiten, beruflichen Tätigkeiten, wie so ausgeschlossen oder hat es schwer gemacht für mich, mich darauf ganz einzulassen. Also ich glaube, so ein Teil der Antwort ist eben zu sagen, okay, ich habe mich entschieden zu sagen, wenn ich, also der Wandel, für den ich mich einsetzen will, der braucht Zeit und deswegen, also ich widme mich dem jetzt mal den Rest meines Lebens. So, also nicht jetzt einem konkreten Ziel, ne, aber sozusagen also dem, und ich bin nicht bereit, das in, also grundsätzlich in Frage zu stellen. Wie sich das dann äußert, das ändert sich über die Zeit. Ne, jetzt bin ich gerade Vater geworden, jetzt mache ich zeitlich gesehen weniger, als ich jetzt vorher gemacht habe. Aber es ist für mich Teil dessen auch, okay, ich brauche ein gewisses Maß an Kraft und Durchhaltevermögen und ich muss sozusagen da auf dem Weg auf mich aufpassen und gucken, dass ich nicht irgendwie intensiv ein paar Monate oder für ein Jahr und dann bin ich ausgebrannt, was wir ganz viel in diesem Hochpunkt der Bewegung jetzt, ne, so 2018, 2019 bis 2020 rein, wo ja ganz viele junge Menschen vor allen Dingen in die Bewegung gekommen sind und ja, also viele davon sind halt nach 2 Jahren spätestens, häufig auch früher, einfach ausgebrannt schon, ne? Also irgendwie so die erst, und die waren teilweise, ne, irgendwie einfach noch sehr jung. Und das ist eine Erkenntnis, die sozusagen soziale Bewegungen schon viele Jahrzehnte haben, dass das in eine Gefahr ist. Also das war auch ein Phänomen in den neuen sozialen Bewegungen, so der 70er, 80er Jahre. Und also mir war das schon bewusst, glaube ich, also teilweise auch durch eigene Erfahrung, dass ich halt an so Punkte gekommen bin und gemerkt habe, okay, jetzt macht mein Körper dicht, so ich so kann einfach nicht mehr und wurde sozusagen gezwungen dazu, Pausen zu machen. Und ja, also ich bleibe, glaube ich, einmal bei der Stange oder das hilft mir, zu wissen, es geht, das ist eher ein Marathon oder ein Ironman, um den es hier geht, als ein Sprint. Und dann ist es auch okay, so irgendwie einen Schritt zurückzutreten, wenn es notwendig ist oder wenn sich das notwendig für mich anfühlt. Und das andere sind genau diese Geschichten des Gelingens, nenne ich sie jetzt mal, die ich eben schon erzählt habe, also die Beispiele zu kennen von Menschen und viele Beispiele mittlerweile und eben auch die Menschen teilweise zu kennen, die das ihr Leben lang gemacht haben oder machen. Mhm. Und viele dieser Geschichten sind ja auch Geschichten von, die haben das 20, 30 Jahre lang gemacht und da gar keinen Applaus für bekommen, und ja, sondern nur Gegenwind. Und teilweise muss es eine sehr harte und sehr einsame Zeit gewesen sein. Und dann haben sie halt, also ich habe sie ja dann erst zu dem Zeitpunkt kennengelernt, als sie diesen Preis bekommen haben. Also dann haben sie nach 20, 30 Jahren diese Anerkennung bekommen, dass das, was sie da gemacht haben, tatsächlich einen Unterschied macht und Inspiration für andere sein kann, auch andernorts. Mhm. So, und das sozusagen zu sehen und zu wissen, da gibt es auch Forschung zu, ist, mhm, hilft mir dann, das sozusagen wieder so ein bisschen in größeren Kontext zu stellen, zu sagen, okay, wenn ich dazu beitragen will, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass ich das auch in 5 Jahren noch machen kann.
Ja, ja. Ich habe den Eindruck, viele Menschen sehen eigentlich gerade Probleme in der Welt. Und ich habe aber auch den Eindruck, dass es vielen schwerfällt, in was Aktives zu kommen, sich zu beteiligen. Hm. Was würdest du, und ich sage jetzt mal junge Menschen, weil einfach auch viele junge Menschen diesen Podcast hören, was würdest du jungen Menschen sagen, raten, um ja eigentlich in eine Aktion zu kommen?
Ja, also für mich ist ein entscheidender Faktor, ist, das in Gemeinschaft zu tun oder also mit anderen. Jetzt muss jetzt nicht eine Gemeinschaft sein, aber mit anderen, weil wir in einer Gesellschaft leben, die sehr stark und eigentlich kontinuierlich uns versucht zu erzählen, dass wir auf dieser individuellen Ebene anfangen sollten. So, und dann geht es dann um Konsumverhalten oder irgendwie, ne, bei mir selbst anfangen, und wo ich denke, ja, das kann und muss irgendwie Teil dessen sein, aber die Art von Veränderung, die wir sehen und sehen wollen oder sehen müssen, würde ich sagen, die kann nur als Bewegung erreicht werden oder auf einer Ebene von, also es kann auch auf einer regionalen Ebene, Nachbarschaftsverbänden oder so stattfinden. Aber es ist eben nicht etwas, was durch meine individuelle Verhaltensveränderung sichtbar sich verändern wird. Und also das ist so für mich ein entscheidender Punkt. Tut euch zusammen oder findet Gruppen, gibt es schon zuhauf in der Regel, wenn man anfängt zu suchen, die schon aktiv sind. Auch weil, da hast du ja gerade nachgefragt, es euch hilft, am Ball zu bleiben. Also wenn ich das sozusagen nur mit mir ausmache, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle darüber. Also wenn ich jetzt mein individuelles Verhalten verändere, dann sehe ich in meinem eigenen Verhalten vielleicht auch unmittelbarere Veränderungen. Aber die gesellschaftlichen Veränderungen, die wir sehen wollen, brauchen eben Zeit. Und dafür brauchen wir Menschen, die sich zusammentun und sich gegenseitig darin unterstützen. Ich glaube auch, also es hat auch den Vorteil, dass viele der Phänomene, die wir sehen mit dem Rechtsruck und so, glaube ich, auch mit so einer Vereinzelung zu tun haben, die Menschen, also eine Einsamkeit damit einhergeht, ne, und die uns anfälliger macht für Angst, Erzählungen, für Sorgen, also die sich teilweise auflösen, wenn ich eben in Gemeinschaft und in Solidarität mit anderen schon bin. Weil ich merke, okay, ich bin eben nicht alleine damit. Es geht auch anderen so. Es ist, auch andere haben es damit schwer. So, und das darüber reden und etwas gemeinsam dagegen tun können, das hilft.
Mhm. Ja, man könnte sogar sagen, ne, dass diese Erzählung davon, dass es so viele Krisen gerade gibt und alles ist so schlimm und dass dann das daraus resultierende, ich ziehe mich zurück ins Private, dass das eigentlich vor allem ja eine rechten Bewegung nutzt.
Ja, also denke ich schon. Also es bremst sie zumindest nicht und gleichzeitig macht, glaube ich, mittelfristig Menschen anfälliger für diese Erzählung von Apokalypse und also es und von der Gefahr, die ja immer so ein bisschen unkonkret ist, oder dann wird es im Falle jetzt der AfD oder so, sind es dann die Migrantinnen, die kommen oder so, also wird die Gefahr explizit benannt, die sich aber auch nur so, glaube ich, für viele so gefährlich anfühlen kann, weil sie selber gar nicht in Kontakt sind mit Menschen, mit den Menschen, um die es dann geht in der Erzählung. Und ja, also darüber, da ist, glaube ich, der Kontakt zu anderen ein entscheidender Punkt.
Ja.
Und ja, ich denke, ein anderer Punkt für mich ist, etwas zu finden, was einem auch Freude bereitet. Also ich habe immer gemerkt, ich bin unter anderem auch bei Red Livelihood gelandet damals, weil ich gemerkt habe, in meiner Zeit in so sozialen Bewegungen, wenn ich dann so an so Protesten teilgenommen habe, dass viel davon war sehr anti, also so, wir sind gegen das, und es war so eine sehr, so auch teilweise düstere Energie und ein düsteres Zukunftsbild und so. Und das habe ich gemerkt, dass auch wenn ich da inhaltlich teilweise übereinstimme oder dass dahinter stehe, wofür die sich einsetzen, kann ich das nicht durchhalten. Also ich brauche irgendwie so diese, den positiven Strang des sozialen Wandels. Also ein Bild, was ich kennengelernt habe, was mir geholfen hat, ist zu sagen, der soziale Wandel, die DNA des sozialen Wandels hat zwei Stränge, ein Ja-Strang und ein Nein-Strang. Und also der Nein-Strang ist der Widerstand, der sozusagen das Verteidigen von Dingen, und der Ja-Strang ist das Aufbauen von Alternativen und das Unterstützen von Neuem. Und ich kann nicht nur in diesem Nein-Strang unterwegs sein. Das zieht mir die Energie. Und deswegen war ich eben auf der Suche auch nach Beispielen, wo dieser Ja-Strang gespielt wurde. Und ich habe dann so eine Reise gemacht zu konkreten Utopien, also wo wir uns Orte gesucht haben, wo eben so die Gesellschaft vor morgen versucht wurde, schon heute zu leben. Und ja, das war sehr inspirierend für mich. Das war so ein anderer Weg für mich, da auch mir selber diese Geschichten zu suchen, die mir dann die Kraft geben, weiterzumachen.
Ja, ich erinnere mich daran. In der Zeit hatten wir, glaube ich, Kontakt auch.
Ja.
Und irgendwas witzig. Okay, also sich zusammentun und in diesen beiden Strängen sozusagen nicht nur das Dagegen, sondern auch die Alternativen, die Vision, das, was sozusagen Kraft gibt, daran sich festzuhalten. Ich muss auch denken, so in der Tätigkeit, ne, als du gesagt hast, das, was Freude macht, musste ich gleich denken, ja, und auch in dem, was ich tue, also mir eine Tätigkeit zu suchen, die ich mag, die Lust hat, wo ich einfach auch eine Freude drin habe, ne, im Tun.
Absolut, also ich glaube, das ist, kann man gar nicht unterschätzen, weil es einer der Faktoren ist, der dir hilft, am Ball zu bleiben, weil also wenn ich mir so vorstelle, okay, das ist etwas, das mache ich nur aus der Überzeugung, dass ich denke, das wird jetzt gebraucht, dann kann ich das, glaube ich, für so eine kurze Zeit kann ich das durchhalten, also dann kann sozusagen der Wille mich da am Ball halten, aber ich glaube, es braucht das. Und es gibt ja auch unfassbar viele Wege, wie ich dazu beitragen kann. Also wenn ich irgendwie kreativ veranlagt bin und gerne Musik mache oder Grafikdesign oder so, dann kann ich mir Gruppen suchen, wo sie diese Fähigkeiten gut gebrauchen können. Also häufig gibt es, also die erfolgreichsten Bewegungen der Geschichte waren unglaublich kreativ. So, die haben dann irgendwelche Musikfestivals organisiert oder haben Straßenmalerei mit den Kindern der Nachbarschaft organisiert und dann sozusagen das kombiniert mit einer Aufklärung über die Missstände der Situation. Und, ne, also es gibt so ganz viele Beispiele auch, wo genau dieser, ja, die Kreativität einen großen Unterschied gemacht hat. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass wir alle Proteste organisieren müssen, sondern es gibt diese berühmte Liste von Gene Sharp, von dem Gründer von der Albert Einstein Institution, der eben sein Leben lang soziale Bewegungen, angefangen von Gandhi, studiert hat. Und der hat irgendwann angefangen, eine Liste von den Methoden gewaltfreien Widerstands zu machen. Und er hat dann bei 198 aufgehört. Also es gibt diese 198 Methods of Nonviolent Action. Also diese Liste von Methoden, die er dann nach so verschiedenen Kategorien noch unterteilt hat. Und es gibt jemanden, der widmet sich dem quasi, das noch weiterzuführen. Der ist jetzt, glaube ich, bei 360. Und, und also das ist ja einfach nur ein Beispiel dafür zu sagen, ne, es gibt halt eine unfassbare Vielfalt an Möglichkeiten, wie ich auch wirksam mich daran beteiligen kann. Und natürlich ist die Frage aus einer Bewegungssicht immer, ne, was ist das, was... Wie können wir unser Ziel erreichen? Also da ist jetzt nicht eine Methode besser als eine andere, sondern sie ist immer nur besser im Verhältnis zu dem Ziel, das man zu erreichen will, als eine andere. Und das ist auch eine der zentralen Kritiken an zum Beispiel Fridays for Future gewesen oder eine der zentralen Beobachtungen, mehr als eine Kritik, sagen, naja, die haben halt diese Schulstreiks angefangen, das ist eine Methode von 360, sagen wir mal, und gab vielleicht noch zwei, drei andere. Und das war dann so das Ding, das sie gemacht haben, und das hat auch geholfen, viele Menschen zu mobilisieren. Aber es war jetzt nicht immer unbedingt klar, also inwiefern diese Methode zu dem formulierten Ziel beiträgt, beziehungsweise waren die Ziele nicht immer ganz klar formuliert. Und das ist sozusagen aus einer Bewegungssicht schwierig. Also wenn dein Gegner nicht genau weiß, was du eigentlich verlangst, dann ist es sehr leicht, auch Lippenbekenntnisse zu machen oder zu sagen, ja, wir finden super, was ihr macht, aber es ist sozusagen, es gibt eigentlich gar nicht wirklich eine Forderung, die erfüllt werden kann. Ja. Und so.
Das ist spannend. Ich habe in einem Podcast mit Hartmut Rosa, der ja als Soziologe ganz viel zu gesellschaftlichen Fragen forscht, hat er so gesagt, so ein bisschen sozusagen plump auf den Punkt gebracht, naja, wenn bei einer Bewegung die Eltern ihre Kinder hinschicken, dann ist es keine Revolution.
Ja, also es hat da sicherlich einen Punkt, ne? Also worauf er abspielt, ist es, dass es sozusagen sehr anschlussfähig war für einen breiten Teil der Bevölkerung, unter anderem, weil es recht vage blieb, also das ist meine Lesart, weil es recht vage blieb in den Forderungen und in der Sprache und, ne, also irgendwie das 1,5-Grad-Ziel und oder so System Change, not Climate Change, und dann, ja, okay, das, aber was heißt das denn jetzt? Und also das tut jetzt erstmal niemandem weh oder da muss sich niemand wirklich gegen verteidigen oder so. Und also das hat sich dann ja auch verändert. Also die nationalen Kapitel von Fridays for Future haben dann ja auch auf der jeweiligen nationalen oder regionalen Ebene versucht, recht konkrete Forderungen zu stellen. Mhm. Aber das hat dann umgekehrt auch wieder zu einer Desintegration, glaube ich, der internationalen Bewegung geführt, weil dann die ganzen Sollbruchstellen sichtbar wurden oder die unterschiedliche Ausrichtung,
Dass in der regionalen, also dass es sehr regional wurde und dadurch der Blick sozusagen für die anderen so ein bisschen verloren gegangen ist.
Ja, schon. Also ich glaube, oder auch einfach, dass sie teilweise ja auch die Forderungen sich dann fast direkt widersprechen oder so, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie wenn ich nationale Forderung stelle, vielleicht eher sogar aus so einer realpolitischen Analyse heraus, dann sage, okay, ich will jetzt zum Beispiel die CO2-Bepreisung und gleichzeitig aber damit die diese CO2-Zertifikate-Handel ausgebaut wird. Und ich sage nichts dagegen. Und gleichzeitig hast du halt im globalen Süden Klimagerechtigkeitsbewegungen, die halt genau von diesem CO2-Zertifikatehandel direkt betroffen sind und ihre den Zugang zu ihrem Land verlieren oder so, dann ja, bricht es als eine transnationale oder internationale Bewegung ja auseinander. Wenn du das Gefühl hast, okay, die Solidarität muss zurückstecken gegenüber den der jeweiligen lokalen oder nationalen Agenda. Also das hat sicherlich dazu beigetragen, dass es auch viele Konflikte auf internationaler Ebene gab. Und das ist jetzt nicht nur für Fridays for Future so, es ist halt ein prominentes Beispiel, weil sie halt in diesen Jahren sehr viel Zulauf und sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat.
Ja. Eine andere Kritik ist sehr oft, oder da kann natürlich jetzt die Bewegung nur bedingt was für, dass Probleme in der, was du schon angedeutet hast, auch in der individuellen Ebene besprochen werden. Ne? Es geht dann um den individuellen Konsum, ja, oder es geht darum, wie ich mich fortbewege, ob ich das Auto wähle oder das Fahrrad, und dabei eigentlich aus dem Blick gerät, dass es eine viel grundsätzlichere Veränderung bräuchte. Also zum Beispiel, dass so ein Konsumsystem, wie es es gerade gibt, an sich mal angeschaut werden müsste, das dann verändert werden müsste.
Ja. Ja, genau. Also, und das ist für mich, glaube ich, weniger auf der Ebene der konkreten Forderung der Bewegung problematisch gewesen. Also das, die Forderungen waren meistens schon so auf der systemischen Ebene, werden auch recht vage. Also, aber das ist vor allen Dingen bei den Leuten, die Teil der Bewegung waren, dass das dann so Lifestyle, Entscheidungen waren, die stark darüber, glaube ich, mitbestimmt haben, so gehörst du dazu oder nicht. Also wo sozusagen, glaube ich, der Blick für, wenn wir eine Bewegung wollen, die auch eine gesellschaftliche Vielfalt abbildet, dann können wir nicht auch so bei so Lifestyle, also fahre ich jetzt Fahrrad oder nicht, Fragen hängen bleiben. Und also das schränkt uns extrem ein, auch in der, also in der Frage, wen können wir erreichen. Und das hat sich auch über die Jahre ein bisschen aufgelöst, also dass sie dann auch stärker so Bündnisse mit dem Verkehrssektor oder dem Gesundheitssektor gesucht haben. Also Leute, weiß nicht, die den Streik der Krankenschwestern und Krankenpfleger unterstützt haben und so. Aber wenn ich halt irgendwie mit Leuten zu tun habe, die halt ein Auto für ihre Arbeit brauchen, weil sie oder in ihrer Lebenssituation haben sie jetzt halt ein Auto und sind vielleicht auch nicht ganz glücklich drüber oder sie denken halt nicht daran, weil sie andere Probleme haben. Wenn das dann irgendwie der Grund ist oder der Aufhänger, warum wir nicht zusammenkommen, weil wir sozusagen nicht in größeren Dimensionen oder nicht strategisch denken, dann ist das einfach, also ist das eine riesige Einschränkung auch für das, was eine Bewegung überhaupt erreichen kann.
Ja. Und auch so ein bisschen was, ja, vergeudet, ne? Das wäre eine Chance.
Genau.
Und zu knüpfen.
Ja. Und ich glaube, ein, was so ein bisschen darunter liegt für mich, und das ist auch ein großes Problem der ökologischen Bewegung vor allen Dingen oder halt auch der Klimabewegung, ist so ein bisschen so eine wir wissen es besser Mentalität. Mhm. Und ja. Die so sich durch so alles so durchzieht und die so im Grunde so einen imperialen, also so eine imperiale Gedankenstruktur hat und die auch also in der Umweltbewegung immer schon Teil dessen war. Also wenn so diese, also viele Umweltbewegungen, die Natur irgendwo anders auf der Welt schützt, hat häufig so diese Grundidee, okay, wir wissen es besser, wir müssen die Natur vor den Menschen schützen, vor den Menschen, die vor Ort sind. Und wir als Menschen, die irgendwie im Norden in der Stadt im Büro sitzen, wissen besser, was für die Natur in Anführungsstrichen gut ist, als die lokale Bevölkerung, die seit Generationen oder seit Ewigkeiten vor Ort lebt und irgendwie mit der Natur zu tun hat. So, also,
und vielleicht auch in einem intakten Kontakt zu der Natur ist.
Genau, ne? Also das ist das zieht sich auch so durch so Umweltorganisationen, die ganzen NGOs und so, das so latent teilweise auch sehr explizite Idee von, ja, wir wissen es besser. aus welchem Grund auch immer. Das kann man jetzt weit ausholen, woran das liegt, aber das ist auch sehr präsent so in der deutschen, aber auch in der europäischen Klima- und Umweltbewegung, mehr als in anderen. Also es gibt sicherlich auch andere Bewegungen, aber das sticht schon so ein bisschen heraus.
Ich fühle mich auf jeden Fall auch ertappt.
Ja.
Also ich glaube, ich bin jetzt gar nicht in einem internationalen Kontext, aber dieses sozusagen mein Lifestyle oder dieses Beispiel mit dem Auto, ne, lass doch das Auto stehen und nimm das Fahrrad, dass ich da auch schnell die Moralkeule auspacke und sage, hey komm, kannst ja wohl das Fahrrad nehmen, anstatt ich könnte ja auch ein Gespräch darüber führen, hey, was können wir denn machen, damit das möglich ist, dass das Auto stehen bleiben kann.
Ja, also wir haben ein Kapitel im Buch, wo es, oder so ein Unterkapitel, wo es so um den Luxus, Fahrrad zu fahren geht. Und ja. Also die Grundforderung, die da hintersteckt, ist eigentlich, naja, wie können wir sozusagen Infrastrukturen bauen, also ein sehr gutes öffentliches Nahverkehrssystem, Fahrradwege, die sicher sind und nicht kaputt sind und so, um halt das zu der bequemeren, sicheren, günstigeren Alternative zu machen, die sozusagen tatsächlich in einem vollgepackten Leben von Menschen, die berufstätig sind und so weiter, das zu ermöglichen und das nicht als, also sozusagen die Baseline zu verschieben, also so nennen wir das in dem Buch, ne? Sozusagen, was ist das, was als normal gilt, und das gilt, glaube ich, für viele gesellschaftliche Bereiche, also ne, für die Frage von gesunden und nachhaltigen Produkten, was ist sozusagen, was ist die Norm? Bisher ist es eben häufig meine Entscheidung und kostet mehr und kostet entweder auch mehr, teilweise auch mehr Zeit und wird eben abgehandelt auf so einer Ebene von ja, Konsum, von Lifestyle, durch die sich sozusagen häufig auch so eine gebildete Mittelklasse, urbane Mittelklasse so ein bisschen abhebt. Und also da reagieren viele Leute sehr allergisch drauf, teilweise auch nachvollziehbar. Die Idealvorstellung ist ja, dass wir Infrastrukturen bauen, die sozusagen diesen Konflikt gar nicht erst aufmachen. Ja, und also ich lebe hier in Frankreich. Das Beispiel der Gelbwesten ist wahrscheinlich den meisten noch irgendwie ein Begriff. Und was ja damals passiert ist, ist, dass es sozusagen eine massive soziale und auch sehr erfolgreiche soziale Bewegung, selbst wenn wir vielleicht mit den Zielen nicht komplett übereinstimmen, war, weil Macron, also der Präsident damals, eine Besteuerung, also eine Ökobesteuerung von Benzin oder von Treibstoffen eingeführt hat, die zu einer Erhöhung der Benzinkosten geführt hat. Und wenn man sagt, erstmal, naja, so eine Ökosteuer finde ich jetzt prinzipiell erstmal keine schlechte Idee, aber was das eben nicht war, ist, dass es irgendwie sozial abgefedert war und eben auch in einem Kontext kam, wo über Jahrzehnte oder viele Jahre schon die Infrastruktur, sozusagen Alternativen zum Auto über Jahre vernachlässigt waren und wurden und vor allen Dingen in den Regionen, ähnlich wie wir es in Deutschland gesehen haben oder sehen, na, dann irgendwie Leute einfach, wenn sie nicht in Paris leben, gar nicht die Möglichkeit haben, ohne Auto voranzukommen. Also meine Schwester lebt in Frankreich, ich im Süden irgendwie in so einem kleinen Städtchen und ohne Auto kannst du da nichts machen. So, die haben zwei Autos, so, weil die da eine Familie haben und also das geht gar nicht anders. Und der Bus fährt da irgendwie, keine Ahnung, zweimal am Tag teilweise. So, und die Gelbwestenbewegung war sozusagen eine Protestbewegung gegen diese Steuer und weil es nicht sozial abgefedert war, so, weil es sozusagen auf Kosten von denjenigen lief, die halt sowieso schon irgendwie aus ihrer Erfahrung und Perspektive jahrelang auf den Deckel bekommen haben, so, und sozusagen, oder vernachlässigt wurden in Politikentscheidungen. Und ja, die haben so, also die Steuer wurde dann zurückgenommen, aber ich glaube, es ist einfach eine Erinnerung daran, dass solche Programme, solche Politikentscheidungen immer von der sozialen Realität her gedacht werden müssen.
Und eigentlich so ganz lebensweltlich, ne? Ich merke, also bei mir kommt da auch eine Lust bei der Vorstellung, eine Frage nicht in meiner eigenen Blase oder Filterblase mir nur zu überlegen, sondern auch damit rauszugehen und also mich zu trauen. Eigentlich, also bei mir kommt da eine Lust, ich merke da eine Kreativität aufkommen. Also da könnte ich was lernen, könnte ich dran wachsen. Es wird auch nicht schmerzfrei, aber da steckt eine Chance richtig drin, finde ich.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist eine Sache, die wir verlernen, und da spielen die sozialen Medien sicherlich mit rein. Also da hat auch Covid einen Teil dran, dass wir irgendwie eine Zeit hatten, wo wir eben sehr isoliert waren aus Gründen, dass wir so verlernen, als Gesellschaft, aber auch als Einzelperson mit Vielfalt umzugehen. Du hast jetzt Filterblasen gesagt, ne, und die Algorithmen der sozialen Medien verstärken das natürlich, also, oder Echokammern ist ein anderer Begriff, der dann immer auftaucht, dass ich eigentlich nur noch das höre, was ich sozusagen sowieso schon denke, und das wird verstärkt. Und eigentlich so dieses, eine geteilte Wirklichkeit, eine geteilte Wahrnehmung der Wirklichkeit, ja, und so entgleitet. Und wir dadurch immer, auch, glaube ich, bequemer darin werden oder auch zu sagen, okay, naja, wenn die meisten Leute um mich rum sowieso ähnlich denken wie ich, dann muss ich mich gar nicht so herausfordern, ne? Also dann wird meine Realität, meine Wirklichkeit sehr, sehr homogen. Und ich glaube, das ist eine Ursache für viele der Probleme, die wir jetzt sehen, dass wir das verlernen. Und also da nehme ich mich gar nicht aus. So, ne? Also ich, das fällt mir auch schwer. Ich merke, dass ich habe vielmals meinen Lebensort gewechselt, bin umgezogen, und es fällt mir auch immer wieder schwer, mich irgendwie auf die neue Realität einzulassen und das zu akzeptieren, dass Leute einfach ganz anders sind, und mich selbst darin nicht zu verlieren, wenn ich mich jetzt irgendwie darauf einlasse.
Ja. Okay, ich halte mal so ein bisschen fest.
Ja.
Tut euch zusammen.
Ja.
Sucht euch Verstärkung. Aber nicht nur von denen ihr sozusagen eh das Gleiche erwartet, sondern auch von denen, wo es vielleicht ein bisschen gefährlicher wird.
Ja.
Sucht euch, das fand ich so schön bei den Methoden, also das ist ja auch eine Sache findet eine Rolle, wo ihr wirksam sein könnt und wirksam mit Freude sein könnt.
Ja.
Stellt radikale Fragen. Das finde ich, wird auch immer wieder deutlich, also radikal im Sinne von Wurzel, also was sind die Wurzeln der Probleme, daran zu gehen. Setzt euch Ziele.
Ja.
Ziele, die auch erreichbar sind. Habt auf dem Schirm, dass es dauern kann. Macht Strategien, findet Strategien, um sozusagen diese Dauer auch zu schaffen.
Ja.
Kümmert euch um euch.
Absolut.
Habe ich was vergessen?
Von dem, was wir besprochen haben, hast du das sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, ich würde jetzt nichts beifügen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Liste. Und ja, passt auf euch auf.
Passt auf euch auf, ist vielleicht eh immer gut.
Ja.
Ja. Genau, weil auch so mit Hinblick auf die Zeit
müssen
wir langsam zu Ende kommen.
Genau, als Hamburger würde ich noch sagen, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Moin, moin. Moin, moin. Ja. Schön, mit dem Wissen, was du heute hast, Alex, was würdest du deinem 20-jährigen Ich sagen?
Oha. 20, da habe ich gerade angefangen zu studieren in Berlin. Ich hätte mir, hab keine Angst, Sachen auszuprobieren. Und Perfektionismus kann häufig ein Hindernis sein und nicht, es macht es dir nicht unbedingt einfacher.
Klingt nach einer Erlaubnis zum Scheitern.
Ja, genau. Also dieses schon vorher wissen zu wollen, wo mich eine Entscheidung hinführt. Ich glaube, das hat mir viele Steine in den Weg gelegt, so auf meinem Weg. Ne? Also irgendwie immer nicht sich auf etwas einzulassen und dann zu schauen, ob es passt, sondern eher sich vorher ewig viele Gedanken zu machen und dann Dinge eher nicht zu tun. Da würde ich, glaube ich, jetzt irgendwie mutiger mich auf Dinge einlassen und natürlich immer mit einem kritischen Blick. Aber ja, das Handeln selbst ist und die Erfahrung, die man dadurch gewinnt, bringt mich viel eher zu den Antworten als irgendwie ein Lesen und darüber nachdenken. Und das hätte ich, glaube ich, als 20-Jähriger als Ratschlag gut gebrauchen können.
Einfach mal machen.
Genau, ja.
In dem Sinne danke ich dir, lieber Alex, für dieses spannende Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Ciao.
Ciao.